Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Genrefans da draußen, für die ein Film immer dann besser wird, wenn man auch Schwerter hineinpackt. Ich bin euer Moderator Sergej und an meiner Seite wie immer der Dominik.
Guten Tag, liebes Deutschland.
Und mal wieder begrüße ich ganz herzlich auch wieder unseren Gast, den Markus.
Hallo. Wie geht's euch?
Uns geht's blendend. Es ist ja, wir sind ja gerade in der Vorproduktionsphase und befinden uns immer noch im dahinscheidenden Jahr 2020, kurz vor Silvester, und wollen heute mal wieder ein bisschen Hörgold vorproduzieren für die Zeit, in der ich etwas weniger Zeit haben werde. Mal sehen, wie ihr dann klarkommen werdet in dieser Durststrecke.
Dominik, du hast mir noch nicht zu unseren Plänen erzählt, dass wir das Ding hier übernehmen.
Ja, Sergej, du wirst einfach ersetzt.
Ich wollte es gerade anbieten. Ihr könnt ja gerne mal weiterquatschen ohne mich. So. Hauptsache, die Filmquiz bleiben erhalten. Und, ja. und tolle Begrüßungen, die ich dir immer per WhatsApp zuschicken werde.
Ja, genau. Ghostwriter, Sergej.
Ghostwriter. So, ja, und damit wären wir fast schon beim Thema, denn diesmal hat sich der gute Markus ein Filmquiz überlegt. Hau doch mal bitte raus.
Ja, ich wurde ja angefragt, ob ich mal ein kleines Quiz machen sollte, und mir ist da so ein kleines Zitat über den Weg gelaufen, bei dem ich mir dachte, das könnte ich ja mal einwerfen, mal gucken, ob die Jungs damit zurechtkommen. Stellt euch folgende Situation vor: Der Held des Films muss sich seinem neuen Arbeitgeber vorstellen, indem er ihm eine Visitenkarte hinlegt. Der neue Arbeitgeber nimmt diese Visitenkarte und liest den Namen vor: Joey P. Brenner. Wofür steht denn das P? Und der Held unseres Films antwortet nur ganz cool: Pussy.
Oh, das sagt mir doch was. Von irgendwoher kenne ich das, aber vielleicht verwechsle ich das auch mit was.
Aber wir bleiben ja bei der Tradition, wir lösen am Ende auf.
Ja, natürlich. Aber hallo. John Pussy. Wie war der Nachname?
Joey P. Brenner.
Joey Pussy Brenner. Das wäre eine schöne Überleitung, denn wir haben ja in unserem Film unter anderem einen gewissen John P. Ryan als Schauspieler zugegen.
Ja.
Ja, ein ziemlich guter Bösewicht, wie ich finde. Der Glastonbury, den er spielt.
Ein sehr böser Bösewicht.
Ein sehr rassistischer Bösewicht. Und falls ihr immer noch nicht wisst, worüber wir sprechen über die etwas in Vergessenheit geratene Action-Perle der 80er. Ein kleiner Geheimtipp: der Nachtjäger, Night Hunter oder auch im Original Avenging Force. Wurde Zeit, dass wir mal über Dudikoff quatschen. Und Kennen musste auch mal wieder sein.
Aber wirklich, das ist unsere, keine Ahnung, vierte Episode, und Dudikoff kommt erst jetzt, Sergej. Das könnte man uns auch quasi an den Kopf werfen, unseren Job nicht richtig zu machen.
Ja, ne? Oder Seagal war eben doch wichtiger.
Ja, vielleicht.
Markus, was hast du für eine Geschichte mit dem Film?
Was hab ich?
Night Hunter.
Da habe ich eine ganze Menge Geschichten dazu.
am Nachtfeuer.
Genau. Nein, das ist einer dieser klassischen Filme, die meine Eltern damals aus der Videothek mitgebracht haben, mit mir an einem Sonntagmittag zu Kaffee und Kuchen dann geguckt haben. Nicht wissend, was uns da eigentlich erwartet, denn sie kannten ja, sie hatten den Herrn Dudikoff schon aufgrund seiner vorherigen Arbeiten bei American Ninja gekannt und dachten,
sich, das ist doch schöne Sonntagnachmittag.
Ja, das war Standard bei uns, Sonntagnachmittag.
Ich dachte, die kaufen nur wegen dem Cover, weil sie sich denken, Mensch, der Dudikoff, so ein schöner Bub.
Nee, du musst dir Folgendes vorstellen. Als ich noch ein Kind war, lebte ich wirklich auf dem Dorf. Ich lebte auf einem 1500-Seelendorf. Mein Vater aber arbeitete in der großen Stadt. Ist samstags nachmittags immer mit dem Auto nach Hause gefahren, und auf der Fahrt nach Hause ist er durch eine mittelgroße Stadt gefahren, in der eine der wenigen Videotheken im Umfeld waren. Wir befinden uns hier in der Mitte der 80er. Und dann hat er samstagnachmittags ist er dann dort eingekehrt und hat dort immer so 3-4 Filme mitgenommen. Also das, was noch da war, denn damals war die Videothek samstags immer überfüllt, weil die Leute sich was fürs Wochenende nach Hause mitgenommen hatten. Und einer dieser Filme war dann halt Night Hunter. Und da es ja drei Stück waren, mussten die ja dann auch übers Wochenende weggeguckt werden. Ich meine, die Sicherheitskopien haben nicht immer so funktioniert, die wir für die Videothek angefertigt haben.
Die Sicherheitskopien.
Genau, und dann gab es samstagabends einen Film und dann am Sonntag dann meistens nachmittags noch einen und dann je nachdem, der dritte, der dann nicht mehr so ganz für mich gedacht war, ich meine, und wo da die Messlatte abgelegt wurde, das ist, entzieht sich mir bis heute noch jeglicher Logik, weil wie gesagt...
Das war der Porno.
Wahrscheinlich, ja. Weil da musste ich ja früh ins Bett, weil am nächsten Tag war ja wieder Schule und dann wurde halt Night Hunter an einem Sonntagnachmittag gutiert.
Also nicht nachts.
Nein, nachmittags.
Das ist ein Night Hunter. Das ist nicht der Nachmittagshunter.
Ich meine, meine Eltern kommen aus der Generation, die können kein Englisch. Das wurde damals in den Schulen nicht gelehrt.
Da haben sie gedacht, der Night Hunter, das könnte ein Spinner von Knight Rider sein.
Ja, oder das.
Der Knight Rider.
Nee, und da meine Eltern ja auch, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen und jetzt falsche unpolitische Gags zu kredenzen, aber der eine arbeitete bei der Deutschen Post, der andere bei der Deutschen Bahn, die haben kein Englisch gebraucht.
Klar, braucht man früher auch nicht.
Ja, eben, das kam ja erst später. Nee, wie gesagt. Und da habe ich dann viele von solchen Sachen geguckt. Ich habe den Punisher damals Sonntagnachmittag das erste Mal gesehen. Ich habe Charles Bronson Filme, die Deathwish-Dinger Sonntagnachmittag bei Kaffee und Kuchen gesehen. Also ich habe da ein ganz anderes Verhältnis dazu als die heutige Generation.
Ja, du hast eine erfüllte Kindheit gehabt, Markus. Das finde ich richtig cool.
Übrigens, sehr schöne Charles Bronson Doku von Arte, die zurzeit oder relativ frisch rausgekommen ist. Habe ich mir das gestern angeguckt. Und die auch extra meiner Ehefrau aufgedrängt, weil sie kannte den Namen vorher gar nicht.
Ist die auf Arte zu finden, auf einem Archiv?
Ja.
Cool, sehr gut, danke.
Ja. Noch zu empfehlen, so. Deathwish, ein Filmbuch sieht rot, produziert von den Herren vom Sinne Entertainment Talk. Da ist auch ein kleiner Beitrag von mir dabei. Also, das ist einfach mal schon schamlose Eigenwerbung.
Deathwish, ein Buch sieht rot.
Ein Filmbuch sieht rot.
Von Markus Köhler.
Kevin Sindler, Dominik Stark und Florian Wurfbaum in erster Linie.
Das habe ich schon mal im Einkaufswagen gehabt und das konnte damals nicht geliefert werden, das weiß ich noch.
Oh, ich werde Kevin davon berichten, dass wir diesen Missstand
sehen. Aber ist schon eine Weile her.
Kriegst du eine Originalausgabe signiert dann?
Ich bestell dir eine und widme, mach da auch eine Widmung rein.
Oh, das wäre was. Die verkaufe ich dann teuer.
Das würde mich freuen. So. Nee, gerne. Aber das mal als Eigenwerbung. Zurück zum Film. Ja.
Sehr schön.
Wie bist du an Night Hunter gekommen, Dominik?
Zufall und Glück. Ich habe den sehr spät entdeckt, nämlich erst vor etwa 2 Jahren. Die DVD kam einfach nie auf meinen Tisch. Dann habe ich mir das Werk geholt, dieses Mediabook. War es dieses Mediabook schon? Es war noch irgendeine andere Fassung damals. Das Mediabook habe ich schon erst geholt, in Vorbereitung auch, weil ich wusste, das ist einer der Lieblingsfilme von Sergei oder einer, der sehr hoch hält. So habe ich mir das Teil nochmals geholt und ich werde es auch nicht mehr hergeben, denn ich war selten so überrascht von einem Werk.
Canon-Film?
Von einem Canon-Film wie von dem. Das ist für mich einer der... Das darf man das vorweg schon sagen, aber einer der wertigsten Canon-Filme vielleicht?
Also da ich jetzt bei weitem noch nicht alle Canon-Filme gesehen habe, ich habe schon auch viel Positives von diesen Mitte der 80er erschienenen Science-Fiction-Filmen gehört. Life Force, von dem habe ich auch irgendwie verhältnismäßig viel Gutes gehört. Das soll auch sehr wertig sein. Aber ich sag mal, ich breche auch immer gerne eine Lanze für Night Hunter, weil ich auch finde, dass der schon verhältnismäßig, wir sprechen immer von einem Canon-Film, aber schon ziemlich gut ist. Also überraschend gut ist, gerade wenn man sich da das Vorwerk von Michael Dudikoff anguckt, American Ninja, die eigentlich bekannter sind und mehr für seine Paraderolle darstellen. Aber ich finde, American Ninja kann nicht mehr ansatzweise an den Night Hunter anstinken. Ganz ehrlich.
Ich gehe völlig mit dir einig. Völlig. Ich habe American Ninja damals gesehen und fand den irgendwie leicht infantil, irgendwie doof, irgendwie so, konnte ich nicht ernst nehmen.
ich möchte es nicht vorwegnehmen, ich komme jetzt mal kurz zu meiner Geschichte des Filmes. Also das ist auch bei mir, ähnlich wie bei Markus, das ist für mich so ein Kindheitsfilm. Also ich weiß, ich hatte, glaube ich, ursprünglich hatte ich den Film, ein Onkel von mir hat den irgendwie mal auf RTL aufgenommen. Da lief er noch im Free TV zu irgendwann spät nachts oder sowas und dann habe ich natürlich die VHS bekommen und durfte die wegnudeln. So, ich kann mich an Nachmittag erinnern, wo ich von der Schule heimgekommen bin und dann hatte ich das Wohnzimmer für mich, dann habe ich erstmal schön Neidhand da reingeworfen und mir immer und immer, immer wieder dieses sumpfige Finale angeguckt, weil ich so geil fand. Also da konnte man irgendwann einfach nichts mehr erkennen, außer Sumpf im Bild, weil die VHS schon so im Arsch war.
Ja, das passt ja zum Film, der ist ja schön sumpfig.
Der ist sehr sumpfig. Ja, und ich habe den ich habe den zu Tode geguckt, bis ich den dann irgendwann habe ich den ein bisschen vergessen und bin dann wieder auf ihn neu aufmerksam geworden und habe mir ihn dann auf DVD geholt und habe, das war eine niederländische DVD, weil es ihn auf einer deutschen DVD nicht gab, aber zufälligerweise hatte die niederländische DVD auch eine deutsche Tonspur mit dabei. Konnte ich also so meine Nostalgie weiter frönen. Und irgendwann letztes Jahr erst auf der DVD-Börse hier in Nürnberg, da bin ich zufällig über dieses tolle Mediabook gestoßen. Ich dachte, das fand ich so geil. Da zahle ich doch gerne die 20 Euro nochmal extra, obwohl ich den Film schon auf DVD habe. Und hab das getan, mir den Film gleich wieder angeguckt. Das war dieses Jahr im Februar. Und ey, ich war erstaunt, wie gut ich den einfach immer noch finde. Punkt. Markus, du wolltest was einwerfen?
Ja, ich wollte vorhin, als du deine Anekdote zu nach der Schule geguckt, aus einer TV-Ausstrahlung, wollte ich mal fragen, hast du ihn dir auch aufgenommen und hast du ihn dir rüberkopiert und hast dir die Werbung rausgeschnitten und Frame für Frame Pause gedrückt, damit das genau abgeglichen ist, dass der Werbeblock rauskommt?
Jetzt speziell bei dem Film nicht, da war ich jetzt zu jung, um selbst einen Videorekorder auf diesem hohen Niveau bedienen zu können. Wie gesagt, das hat mein Onkel... irgendein Onkel aufgenommen und ich habe einfach die VHS bekommen. Später habe ich natürlich das dann auch so gehandhabt, dass ich versucht habe, die Werbung perfekt rauszuschneiden, aber wirklich, es musste Millisekunden genau sein, dass du ja nicht auch irgendwas von diesem dreckigen Werbeblock drin hast, damit man das fast schon weiterverkaufen kann, was man natürlich nicht machen sollte. Ach, ja. Und ich bin sogar so weit gegangen, ich habe mich dann wieder absolut krasseste Obernerd und Superwissenschaftler kam ich mir vor, als ich dann die Bedienungsanleitung vom Videorekorder gelesen habe und dann herausgefunden habe, wie man ihn vorprogrammiert, damit er zu einer bestimmten Uhrzeit was aufnimmt. Da weiß ich noch, eine meiner liebsten Erinnerungen war, als ich irgendwann nachts um 1 Uhr morgens montags Akira auf ProSieben aufgenommen habe. Das ist auch eine meiner liebsten Aufnahmeerinnerungen, die ich habe. Das wäre auch wieder ein eigener Podcast für sich. VHS-Zeiten aufnehmen, Sicherheitskopien. Da können wir, glaube ich, auch einiges erzählen.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Sehr gerne.
Markus, möchtest du kurz die Handlung des Filmes umreißen?
Ui, das hat mich wieder überrannt. Es geht um den Ex... Agenten einer, wird gar nicht näher benannten, Geheimeinheit, der sich aus dem Dienst zurückgezogen hat, nachdem seine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und sich um seine kleine Schwester kümmert. Der fährt nach New Orleans, um einen weiteren ehemaligen Agenten und Ex-Kollegen zu besuchen, der dort in die Politik einsteigen möchte. Und während eines Mardi Gras, eines Umzuges dort, wie nennt man das in New Orleans? Das sind solche, ich habe gesagt,
Mardi Gras, ja.
Ja, Mardi Gras.
Paraden.
Kommt es zu einem Anschlag auf seinen Ex-Kollegen von einer rassistischen, ja, Elite, würde man heute sagen, die halt nicht gutheißen kann, dass ein Afroamerikaner, das hatte ich bisher noch nicht erwähnt, ja, in die Politik halt einsteigen möchte und dort mal ein bisschen durchwischen will. Der Anschlag misslingt und damit geraten alle halt auf die Liste der bösen Rassisten.
Ja, unter anderem auch hier der gute Matt Hunter, der sich da natürlich seinem Freund zur Seite stellt und natürlich dann auch ins Kreuzfeuer gerät. Genau. Weil der Rassist dachte sich, hey, den Weißen, den lass mal in Ruhe, der passt schon, aber wenn er sich jetzt uns in den Weg stellt, ne, dann wird er jetzt mal gejagt von uns. Und hier wären wir mal bei einem quasi ein Verkaufsargument von dem Film. Es ist doch einer der ersten Menschenjagdfilme, wenn nicht sogar der erste. Berichtige mich, Markus, wenn es da nicht vorher schon was gab.
Es kann nicht der ganz erste sein, denn nee. Da gibt's noch, glaube ich, aus den 30er, 40er Jahren noch irgendwas Uraltes. Also schon damals hat es angefangen, glaube ich. Halt nicht auf diesem Action-Niveau, das ist klar.
Graf Zaroff, Genie des Bösen.
Ja, genau.
Bei dem und es gibt ja noch einige weitere Menschenjagdfilme. Ich denke da beispielsweise an Jagdsaison mit Peter Fonda von 1974. Wie heißt der von Bert Kennedy mit Rod Steiger? Auf den komme ich jetzt gerade nicht. Also da sind es aber meistens solche Hillbillies, die irgendwelche armen Menschen durch die Wälder oder durch die Sümpfe halt jagen, was ja hier auch vorkommt, aber nicht diese Dimensionen halt hat wie hier.
Dass es wirklich so ein Spiel ist, dass man wirklich so Wetten abschließt, wer bekommt die Beute als erstes.
Nee, aber das Menschenjagdfilm ist eigentlich relativ bekannt. Aber es hatte so in den 80ern, 90ern, klar, Hochzeit war dann 93 mit Hard Target, als es ja zu neuen Weihen hochgetrieben wurde.
Ja. Und da gibt's noch Surviving the Game.
Toller Film mit einer tollen Besetzung.
Ja.
Und die Tribute von Panem.
Ja,
und okay, und Battle Royale.
Ja, stimmt, Battle Royale.
Also, Entschuldigung, ja, Tribute und Panem, da können wir schon Battle Royale zuerst nennen, oder? Also.
Ja. Ja, wobei Battle Royale ist insofern, oder ist es anders?
Ja, die jagen sich einfach gegenseitig.
Die jagen sich gegenseitig, genau. Das ist das Ding, da alle unter sich.
Gibt auch Stoff für den ganzen Cast her, Menschenjagdfilme.
Oh, da muss ich aber, glaube ich, noch einiges auffrischen.
Ja, ich auch.
Aber das hier ist auf jeden Fall für mich zumindest der älteste, den ich kenne, den ich selber gesehen habe. Kommen wir doch gleich mal erstmal zur Geschichte des Filmes, weil er ist ja quasi ein spiritueller Nachfolger von einem anderen Canon-Film, nämlich Invasion USA.
Richtig, er teilt sich ja den Namen. War ja eigentlich als Drehbuch für einen Chuck Norris-Film gedacht, als Fortsetzung von Invasion USA. Norris wollte nicht. Ja. Dudikoff war der neue heiße Scheiß. Durfte mitspielen und hat auch gleich den Charakternamen wieder übernommen.
Habt ihr euch auf dem Mediabook die Specials abgeschaut?
Da ist ein Ich habe mir auf jeden Fall irgendein Special angeguckt. Ich glaube, ich habe auch in den Audiokommentar kurz reingehört. Ich bin es leider gestern
vor. Ich erkläre es kurz. Da ist ein Interview mit Michael Dudikoff von den Movie Cops. Das sind meine beiden Schweizer Kollegen, von denen ich einen jetzt auch schon leicht besser kenne, den Nando. Liebe Grüße, Nando, sofern wir haben immer noch ein Bier ausstehend für nach Corona irgendeins. Und ich fand es ja super, dass zuerst einer, den ich kenne, auf so einem Mediabook drauf ist. Das fand ich schon mal großartig. Und dass er auch den guten Dudikoff konfrontiert hat mit dem Wissen, dass du hast ja hier eigentlich eine Fortsetzung von Invasion USA gedreht. Also, hä? Hast nicht gewusst, war nicht bewusst. Das fand ich cool.
Damit, da sieht man wieder, wie Canon die Leute einfach in ihre Filme reinwirft oder wie wiederum die Schauspieler jetzt auch nur maximal das Drehbuch kennen und mehr nicht und sich dann auch nicht so richtig für das Projekt nicht so richtig interessieren. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber das ist letzten Endes einfach auch nur ein Job und du sollst halt diese Rolle spielen und fertig. Das ist ja ähnlich wie mit Johnny Depp, der sich die meisten seiner Filme einfach gar nicht anguckt und glaube ich auch das meiste von dem Film einfach nicht weiß.
Ja, ich glaube, dass wir Fans machen da viel mehr draus, als eigentlich dran ist.
Ja. Man guckt ja American Ninja an, da kam der Dudikoff ins Castingbüro. Oh, du bist hübsch, wir haben hier so ein tolles Drehbuch, aber ich kann gar keinen Kampfsport, macht nichts, zieh den Anzug an, den Rest macht Richard Norton. Also
hat funktioniert. Genau.
Ein, zwei Würfe zeigen wir dir schon und der Rest
richtig,
geht dann.
Richtig. Ja. Ja, wie gesagt, American Ninja ist ja bekannt, ne? Und bei jeder Ninja-Szene hat Richard Norton das Bein geschwungen.
Ach, Richard Norton war der
zumindest im ersten Teil,
das Stunt-Double unter
der Maske war immer Richard Norton.
Ach krass, nee, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass Richard Norton immer bei vielen der Filme damals zugegen war. Auch hier bei diesem einen Chuck Norris-Film hat er, glaube ich, den Gegner von Chuck Norris gemäht.
Der hat auch einen Mini-Auftritt in American Ninja. Der spielt einen Militärpolizisten, der bei dem Sturm des Ninjas auf das Militärgefängnis in der Wachhalle umgebracht wird. Also hat nur einen Mini-Auftritt von 5 Sekunden.
Ja, krass. Nee, macht aber eigentlich Sinn, dass man ihn da reinpackt. Und dann nur bei Nahaufnahmen sieht man kurz Michael Dudikoffs glänzenden schönen Augen.
Richtig. Und die sind auch hübsch.
Ja, wobei, es gibt ja auch die Szenen, wo Dudikoff komplett nur seinen komischen Overall anhat und da ein bisschen Steve James durch die Wiesen scheucht. Also die Würfe zumindest, die sehen einigermaßen zumindest geübt aus.
Ja, sag ich mal. Training wird doch eher genossen haben.
Also ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht über Dudikoff und da hat ja wirklich bis American Ninja hat der keine Kampferfahrung gehabt, das ist kein Martial Arts Training, hat aber danach angefangen mit diversen Kampfsportarten, wie mit Karate, Aikido, Judo und auch Brazilian Jiu-Jitsu und hat ja auch mit einem der Gracies trainiert. Also da wurde dann schon ein bisschen more legit, wenn man das so sagen kann bei ihm.
Ist jetzt die Frage, hat er proaktiv von sich angefangen zu trainieren oder waren das zufälligerweise die Choreografen, die ans Set gekarrt wurden, mit denen er dann die Bewegungen für die einzelnen Szenen eingearbeitet hat? Und ruckzuck kannst du schön in deine Vita reinschreiben, ich habe dies, das und jenes trainiert. Also ich glaube, so Leute wie Sergej und ich, die das ja auch, du ja auch, Dominik, kurzzeitig über Jahre hinweg auch praktiziert haben, verstehen unter eine Kampfsportart trainieren was anderes als die Bewegung für den Kamerawinkel einzustudieren.
Klar, ja. Ganz ehrlich, ich weiß, keine Ahnung, es gibt ja auch Schauspieler wie zum Beispiel Ed O'Neill, El Bundy, ja? Ja. Da ist ja ein richtiger
Jiu-Jitsu-Meister.
Da zeigt es in den Filmen einfach nicht, in den Serien, aber da ist ja ein richtiger Kampfsportler. Ja. Weiß man einfach keiner davon. Und bei, ganz bei Dudikov, keine Ahnung, ich wünschte mir, dass er wirklich da sich richtig reingesteigert hat. Ich wünsche es mir.
Aber das Schöne ist, bei Night Hunter ist es nicht so, kommt es nicht darauf an. Also bei American Ninja mehr, und deswegen hatten sie da mehr den Richard Norton offenbar drin. Und bei den paar Szenen, wo man offen ganz klar Dudikov sieht, fand ich, sah das noch gut aus. Bei Night Hunter hingegen, da gibt's am Anfang bei dieser Umzugsszene, gibt's schon so ein paar Handgefechte, wo man merkt, dass Dudikov jetzt nicht so ganz firm im Kampfsportbereich ist. Aber spätestens beim Finale, da ist es dann wurscht. Das wird dann so ein, da wird dann das Kämpfen wird so sehr auf das rohe, raue, dreckige Überleben herunterminimiert, dass da überhaupt kein Platz ist für irgendwelche filigranen oder spektakulären artistischen Bewegungen. Das ist wirklich reines, raues Überlebenskampfkino. Und da finde ich, da fehlt mir auch kein bisschen Martial Arts. Das finde ich, wurde eigentlich ganz gut so gemacht.
Und ganz ehrlich, wenn ich den Film so schaue, ich habe ihn gerade gestern nochmals gesehen, damit ich hier auch top vorbereitet bin, Freunde. Und ich habe mich bei keiner Szene, kam bei mir überhaupt erst der Gedanke hoch, oh, ist es vielleicht nicht Dudikov? Das heißt, vielleicht habe ich mich nicht richtig geachtet, aber der Film hat es mir einfach gut verkauft. Also ich habe dem Film alles abgekauft, was er mir eigentlich so gezeigt hat. Fast alles.
Ja. Das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, da er diesmal sein Gesicht nicht verstecken konnte. Und er hat ja nun sehr viele Auseinandersetzungen in dem Film. Hat man halt die Flucht nach vorne angetreten und die Choreografien nicht auf Filigrane ausgelegt, sondern eben, wie Sergej schon schön gesagt hat, auf das rohe, raue und gewalttätige. Also wenn da mal ein Kick oder so drin ist, dann ist der ja schon ziemlich Banane, weil er von weit angelaufen. Er hat ja so einen Standard-Frontkick, den er ja gerne immer wieder gemacht hat, auch in den späteren Filmen immer wieder. Mein Gott, den lerne ich im Hinterhof auf die Schnelle, was nicht böse gemeint ist.
Nee, warte mal, der. Für so einen Frontkick brauchst du schon Steven Seagal, der ihn dir beibringt.
Das ist richtig.
Ja, genau. Genau. Stimmt, da war doch was.
Um im Käfig zu stehen. Mit
MMA war doch was, oder? Genau.
Ja, der, wie ist der? Anderson Silva.
Ja, genau. Stimmt. Steven hat ihm ja einen Kick beigebracht.
Den Frontkick. Der super geheime Aikido-Frontkick.
Das ist so, wie der Kranichabwehr etwa.
Wir sind schon zu schnell beim Finale und bei der Action angekommen. Ich wollte eigentlich noch kurz darauf eingehen, auch mal kurz auf das Verhältnis oder Vergleich zu American Fighter oder American Ninja, wie er heißt. Wir wissen ja, in den 80ern war ja das Wort Ninja teilweise in Europa verboten und deswegen musstest du alles, wo das Label Ninja draufsteht, ist umändern in irgendwas anderes.
Hero.
Auch die Ninja Turtles wurden zu Hero Turtles. Und ich habe sogar irgendwo gelesen, dass zumindest in Großbritannien teilweise irgendwie die Waffe von Michelangelo rausretuschiert wurde.
Das war auch hier.
Die Nunchakos wurden.
Ja, du siehst, die Nunchakos wurden, ich glaube, im Trickfilm siehst du sie höchstens in der Titelsequenz kurz. Er zeigt sie, glaube ich, nie. In den Filmen, glaube ich, auch nicht. Er ist einfach der einzige Turtle, der einfach keine Waffe benutzt.
Komisch. Nunchakus darfst du nicht zeigen, aber die Schwerter, mit denen man aufspießen kann, die sind in Ordnung.
Aber auch im zweiten Kinofilm durften die Turtles gar keine Waffen mehr benutzen. Die hatten sie zwar auf dem Panzer, aber es durften sie nicht benutzen.
Es ist so bescheuert eigentlich.
Aber es sind tolle Filme immer noch. Also ich.
So. Dann darf ich wohl nicht erzählen, dass ich mal selbstständig mir aus dem Baumarkt Material beschaffen habe und mir meine eigenen Nunchakus gebastelt habe. Wo waren wir? American Ninja, aber du hast es vorhin schon vorweggenommen. Der ist ein bisschen albern, ein bisschen infantil, ein bisschen. Also, das Label Trash trifft es eigentlich schon ganz gut bei American Ninja.
Das ist irgendwie purer nett. Spaß. Das ist kein Trash, das ist einfach pur auf Fun und Spaß ausgelegt, während unser Film heute ja deutlich ernstere Themen anpackt. Entschuldigung.
Ja, der ist deutlich ernster, aber der ist für mich auch in allen Belangen wirklich besser also auch die Inszenierung von Action, aber auch der Umgang mit dem Thema, um den es letztlich geht, weil wir haben jetzt statt irgendwie einer Invasion von irgendwelchen Ninjas, die gegen einen anderen Super-Ninja ankämpfen, haben wir hier halt wirklich etwas, was du damals zumindest, berichtige mich, falls ich falsch liege, wir haben hier Bösewichte, die einfach nicht böse sind, weil sie böse sind, sondern du hast hier Rassisten vor dir, wirklich White Supremacist, die wirklich auch dass ihr ganzes Handeln wirklich rassistisch motiviert ist und das wirklich die Narrative prägt des Filmes. Also wir haben hier wirklich so vier aristokratische, gebildete Gentlemen, die aber dann wirklich eher von ihrer Überlegenheit der weißen Rasse sprechen und es gibt ja die Szene im Kongress, wie die dann wirklich so die ganzen Parolen hinausrufen, dass die Mexikaner die Frauen vergewaltigen würden und wie die Jobs geklaut werden. Also all das, was du heutzutage hier unter den ganzen Trump-Anhängern hörst. Oder ich stelle mir manchmal genauso eine innere Ratsversammlung ohne Kamera bei der AfD vor. Aber es ist auf jeden Fall erfrischend, mal solche Bösewichter zu haben und die finde ich dann auch gar nicht mal so platt. Die finde ich durchaus, die haben ein bisschen mehr Substanz und wurden auch, jetzt, ich möchte eigentlich mal endlich mal dieses für einen Canon-Film weglassen, weil das ist wirklich ziemlich gut gecastete und gespielte Bösewichte einfach. Mit John P. Ryan allen voran als Glastonbury oder was hatten wir hier noch, den Jeb Wallace, der spielt den Chuck, aber ich muss den mal aufschreiben. Die ganzen Leute. Aber einer von denen, der jüngste von denen heißt ja William Wallace. Der Freiheitskämpfer. Wir haben es leider vergessen, den bei unserer dritten Folge zu erwähnen. Delta Force, da war nämlich auch dabei. Da war eines der Opfer, das am Ende irgendwie stirbt.
Das war der einzige Delta Force, der am Ende gestorben ist. Der einzige, den man als Verlust zu beklagen hat. Und, Fun Fact, ich habe ihn noch woanders wiederentdeckt, aber das weiß keiner. Jetzt glänze ich wieder mit absolutem Nerdtum. Ihr erinnert euch an die Szene in Beverly Hills Cop, als Eddie Murphy durch die Scheibe geworfen wird?
Ja.
Das war William Wallace und
nicht. Nein, das war nicht William Wallace. William Wallace war einer von den beiden Cops, der ihn dann zum Präsidium gefahren hat.
Ah, oh, geil.
Habe ich irgendwann die beiden Filme relativ zeitnah hintereinander geschaut und den kenne ich doch da. Und dann habe ich im Abspann geschaut und hab's gesehen. Aber jetzt, ja.
Genug Nerdtum. Aber der gute William Wallace, sonst hat er nichts groß gemacht. Eigentlich schade, weil er auch ein gut aussehender Kerl, der vielleicht es zu mehr hätte bringen können.
Da war aber auch noch ein anderer dabei, und zwar Mark Alamo. Mhm. Und Mark Alamo, der ist mir ganz lieb, nämlich ich bin ein ganz großer
Star Trek
Deep Space Nine Fan und er hat da, das ist meine Lieblingsserie, da nix über Deep Space Nine und er hat da Gul Dukat gespielt, den sehr facettenreichen Antagonisten der Crew eigentlich und großartiger Darsteller. Er macht für mich alleine seine Präsenz, holt einfach noch ein paar extra Sternchen für einen schon guten Cast raus. Also ja.
Vor allem seine Rolle bzw. sein Outfit im Film ist für mich ein bisschen auch so stellvertretend für den Film. Das ist für mich so das Aushängeschild des Filmes, sein Ninja-Anzug mit dieser weißen, fast schon Halloween-mäßigen, Michael Myers-mäßigen Maske. Also, der hat für mich so ein bisschen so einen stilprägenden Charakter für den Film. Und da wären wir schon irgendwie bei einem visuellen Wiedererkennungswert des Filmes, nämlich die vier Jäger des Filmes, die vier Rassisten, die, wenn sie tätig sind, haben sie alle ihre ganz individuellen Kostüme an. Und das hat sehr, sehr starken Erinnerungswert. Angefangen eben bei Mark Alamo, der eben diesen Overall hat mit dieser weißen Maske. Also das hat sich so bei mir für mich eingeprägt. Das hat für mich so einen prägnanten Look. Das ist irgendwie, das hat sich in mein Hirn eingebrannt, wie der aussieht.
Verglichen mit dieser Bedrohlichkeit, die er halt ausstrahlt, weil er ist nie am Rennen. Er schleicht immer mit dem erhobenen Schwert durch die Wälder. Wie du schon gesagt hast, wie ein Michael Myers oder wer auch immer aus irgendeinem beliebigen Slasher-Film, die sich nie besonders anstrengen müssen. Er schleicht ganz bedacht, die Beine erheben sich bei jedem Baum, der ihnen im Weg liegt. Er gerät nie in Hektik. Das also hat bei mir damals als Kind einen sehr bedrohlichen Eindruck hinterlassen.
Ja. Apropos Baum, dann ist ja der andere Kollege. Ich glaube, ich kriege jetzt nur die Rollennamen nicht mehr hin. Chuck Laval, Jeb Wallace. Weiß ich, auf jeden Fall der große von dem mit dieser Sadomaso-Maske und der riesengroßen Kneifzange. Der Berg von einem Mann. Der ist auch ein ziemliches Ungetüm, also da kackst du ja auch so ein bisschen ein, dann hast du eben den William Wallace, dieser kleine Sumpfjäger mit Shotgun und Messer und am Ende bleibt eben Glastonbury selbst, der so, keine Ahnung, einen Fisch darstellen soll mit seiner Maske und gerne mit dem Draht, wie nennt man das, ein Erstickungsdraht, von hinten kommt und die Leute dann wirklich, ja, abwürgt. Und das ist so ein Quartett, das sich gewaschen hat. Das, so wird ja auch der Film eingeführt. Der Film fängt ja mit den Bösewichtern an, die dann irgendwelche Leute jagen. Und am Ende, als sie dann ihre Beute gefasst haben und ihre Masken abziehen, also ganz herrliche Szene, wenn Mark Hamill zum ersten Mal seine Maske abzieht und so breit grinsend wie ein Wahnsinniger auf seine Beute guckt. Ey, ich denke mir, Alter, was hat denn der geraucht heute Morgen? Da hast du die 400 und das ist auch eine schöne Einführung von Bösewichtern gewesen, dass du siehst, worauf du dich einlassen kannst. Das sind einfach Typen, die auf Geld wetten, wer wohl als erstes die Person XY zur Strecke bringt.
Noch heftiger finde ich ja, dann, nachdem sie ihr erstes Opfer erlegt haben, diese Gleichgültigkeit, also die legen ihn zur Seite und dann unterhalten sie sich darüber, wie ihr Arbeitstag gewesen ist quasi. Sie sitzen wie Kumpels nebeneinander. Es hat schon eine sehr, sehr menschenverachtende Attitüde, die sie da an den Tag legen.
Ja, ja, das ist es auch.
Und das Krasse war, da gab es ja auch die Szene beim Schießstand, oder? Mhm. Wo ja einer sich aus diesem Kreis ja dann zwanghaft verabschieden musste, wurde erschossen. Und für ein paar Sekunden habe ich mich dabei ertappt, wie ich das Zusammensein dieser Figuren sehr genossen habe. Und ich gemerkt habe, oh, habe ich gerade Gefühle für die Antagonisten? Es war einfach so eine...
Du schlimmer Mensch!
Es war einfach so eine sympathische Ansammlung von Menschen, so charismatisch, sympathisch, falsch, charismatisch Ansammlung von Menschen, die da, keine Ahnung, da war die Chemie zwischen den Schauspielern, die war einfach für mich richtig gut und das hat mich völlig abgeholt. Und das habe ich selten bei einem Film, beim Actionfilm. Ich rede nicht vom Ken-Film, ich rede vom Actionfilm. Das habe ich ganz selten, dass mich der Gegner so extrem abholt.
Du hast vier Leute, die gesellschaftlich einen sehr hohen Standard erreicht haben und solche Standards erreichst du nicht ohne gewisse soziale Fähigkeiten. Du hast ja schon recht, das wird in dieser Szene sehr gut rübergebracht, dass die untereinander, obwohl sie auch sehr unterschiedlich Typen auch sind, so gut miteinander harmonieren. Gut, viel Background bekommt jetzt keiner. Ich meine, jeder wird bei dieser Kendo-Szene ja mal kurz näher vorgestellt. Das ist ja eine reine Vorstellungsrunde für den Zuschauer, damit er mal sieht, mit wem er es hier zu tun hat. Und dann siehst du halt in dieser Szene, wie sie agieren, aber wie sehr sie halt auch untereinander das gleiche Ziel verfolgen, denn ihr Handlanger wird erschossen und alle packen einfach ihre Knarren zusammen und gehen und lassen ihn auch einfach liegen. Würde mich mal interessieren, wer den weggeräumt hat dann.
Die Putzfrau wird nachher den weg mit dem Wischmopp irgendwie in den Waschraum rübergeschwungen haben. So. Ey, aber guter Punkt, ja, die Bösewichter harmonieren tatsächlich sehr gut miteinander. Mir ist es so bewusst nicht aufgefallen, jetzt wo ihr sagt, ja stimmt, das habe ich immer irgendwie unterbewusst irgendwie zusätzlich sehr unterhaltend mit wahrgenommen. Schön, dass ihr es mal zur Sprache gebracht habt, aber was natürlich auch sehr gut funktioniert, sind die beiden Haupthelden. Nämlich, aber das ist jetzt ja auch nichts Neues, Michael Dudikoff und Steve James sind ja schon ein angespanntes Team und die beiden haben ja schon in American Ninja gut funktioniert, die haben weiterhin in American Ninja gut funktioniert und ich glaube, die beiden hat auch schon außerhalb der Arbeit eine innige Freundschaft verbunden und man merkt es, die auch auf der Leinwand, die beiden funktionieren, harmonieren sehr gut miteinander und ich möchte jetzt mal sagen, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, aber wenn die beiden jetzt an sich noch bessere Schauspieler gewesen wären und zusätzlich noch mit besseren Drehbuchautoren zusammengearbeitet hätten, hätten die locker ihr eigenes Lethal Weapon stemmen können.
Ja, witzig, Dudikoff hat in einem der Interviews auf der Disc auch noch erwähnt, dass Steve James, das war halt so ein richtiger Typ. Das war, glaube ich, auch kein richtig, da hat sich auch nicht richtigen Schauspieler gesehen, da hat sich als jemand gesehen, der seinen Körper gestellt hat. Und es gab die eine Szene, ich glaube, da kommen sie im Auto angefahren, ich nehme an, die Szene war es, da steigt der Steve James aus dem Auto oberkörperfrei. Und da hat dann der Dudikoff gesagt, eigentlich musst du hier doch ein T-Shirt anziehen. Und er so, nö, ich hab für meinen Körper hart trainiert und ich will den auch zeigen. Ich nehme an, es hat sich um diese Szene gedreht und ja, großartig. Also das ist eigentlich schon völlig unprofessionell. Das macht. Ich habe auch gedacht, warum steigt er eigentlich oberkörperfrei aus dem Auto? Aber warum nicht, wenn er es kann?
Ja, Steve James hatte da schon diverse Anflüge. Ich meine, guck dir seine drei American Ninja Filme an. Jeder Film endet am Schluss mit einer Szene, wo er dann irgendwann gegen einen Gegner antreten muss, bei dem er dann plötzlich seine Weste, sein Hemd ausziehen muss, seine beiden Schwerter rausholt und dann auf seinen Gegner halt eintritt. Also so seine eigene Action-Szene, bei der er sich immer entblößen muss. Ey, als kleiner Junge habe ich das geliebt, dieses Machismo, aber es macht halt dramaturgisch null Sinn.
Und weißt du was, Markus? Ja. Sergej liebt es noch heute.
Ich weiß.
Ich lieb's noch. Vor allem, er zieht es ja nicht mal aus, wenn es nicht mal sein muss. Er zieht, manchmal hat auch einfach plötzlich aus dem Nichts kein Hemd mehr an. Es ist ja in dieser Action-Szene, wo sie in diesem Fabrikgelände sind.
Diese Schiffswrack.
Tagsüber.
Diese Schiffswrack meinst du?
Ja, genau, Schiffswrack. Da ist ja, am Anfang hat ja Steve James auch noch sein Hemd an. Irgendwann gibt's einen Schnitt, er hat sich irgendwo versteckt und kommt dann mit der Liane an seine Gegner angeschwungen, oberkörperfrei. Du hast nicht mal gesehen, wann er das Hemd abgenommen hat. Er hat es einfach plötzlich nicht mehr an.
Hat er das Hemd nicht um die Hand gewickelt, um sich am Seil festzuhalten, dass sie das irgendwie begründen konnten, damit er sich nicht die Finger verbrennt? Ach, ich weiß es nicht mehr.
Nee, also die Finger verwendet man sich nur dann, wenn man an den Seil runterrutscht. Das habe ich mir immer bei Jackie Chan in Police Story gewünscht, dass sich die Finger verbrennt, sondern einen Pulli nimmt. Macht er nicht, hat sich die Hände verbrannt. Bei Avenging Force habe ich nicht gesehen, dass er ein Hemd hätte. Außerdem ist er nicht da runtergerutscht. Jedenfalls ist ja auch egal. Ich habe das, also weil ich das so oft gesehen habe, dass immer grundlos das Hemd gefehlt hat, habe ich das immer als eine Art als eine Art Katalysator für die Kampfkraft gesehen. Sobald man das Hemd entfernt, wird man stärker. Ich meine, ich kenne es ja auch von realen Konfrontationen. Es gibt Leute, also Bullies, die sich aufbäumen wollen, indem sie ihre Stärke präsentieren, indem sie dich bedrohen wollen. Das tun sie dadurch, indem sie ihr Hemd ausziehen und runterschmeißen. Dadurch signalisieren sie noch mehr Kampfkraft.
Und dann kriegst du eine Ohrfeige von deiner Freundin.
Richtig. Genau, so läuft das hier.
Ja, ey, was glaubt ihr, was ich mir ständig anhören muss, wenn Besucher kommen und ich mir erst anhören darf, zieh doch dein Hemd wieder an. Mensch, das gibt immer Streit.
Zeig nicht immer deinen Arsch.
Nee, den gibt's nur zu Weihnachten.
Okay.
Okay, warte, wo waren wir? Steve James und Dudikoff. Wir erwähnten schon, dass die beiden wunderbar miteinander harmonieren und wir erwähnten auch schon, dass die Bösewichte miteinander gut harmonieren und ich erwähnte schon Lethal Weapon. Da hätten wir es kann durchaus funktionieren, dass du sowohl zwei gute Hauptdarsteller hast, die miteinander funktionieren, als auch auf der Bösewichtseite gut miteinander harmonierende Bösewichte, bei denen du dich wirklich darauf freust, dass die Bösewichte dann vom Helden aufs Maul bekommen.
Und ich muss kurz einwerfen, ich sehe Dudikoff, Gott, darf ich das sagen? Ich sehe den ja nicht mal als schlechten Schauspieler. Das ist für mich einer der besseren Darsteller der Action-Zunft. Also wenn du mich fragst, ich kaufe ihm seine simpel gestrickten Rollen mehr ab, als oft einem von mir hochgeschätzten Dolph Lundgren. Ist einfach so.
Da würde ich dir jetzt auch insofern zustimmen, weil ich erst ganz frisch gestern zum ersten Mal Johnny Mnemonic gesehen habe. Und da dachte ich mir, der Auftritt von Dolph Lundgren da ist schon sehr albern. Habe ich nicht ganz abgekauft.
Na gut, das war die Phase, wo Lundgren noch das Ganze ein bisschen ernster genommen hat, Anfang der 90er, wo er, glaube ich, noch so gewisse Hoffnungen hatte, in größeren Produktionen mitzuspielen. Das hat sich ja in den Laufe der Jahre auch erledigt. Und bei Lundgren merkt man ja auch an, dass er damit auch seinen Frieden geschlossen hat und das Ganze viel entspannter sieht. Und das sieht man auch an seinen Performances. Ja. Dudikoff hat...
Ich lieb Dolph
ja,
Lundgren.
Ja.
Nix über Dolph Lundgren. Also.
Dudikoff hat... Ob es freiwillig oder unfreiwillig war, das werden wir nicht mehr rausfinden. Seine große Phase war ja schnell vorbei. Kam ja nie in die Verlegenheit, mehr spielen zu müssen als den Action Sunny Boy. Mir fällt jetzt wirklich keine echte Rolle ein, wo er wirklich schauspielerisch gefragt war.
Ja, es gibt noch Bachelor Party 1, aber das ist eine Komödie mit Tom Hanks. Da war einer von seiner Entourage und das ist das Einzige, was ich noch weiß. Er hat ja versucht, im Spätherbst seiner Karriere, also rund Ende 90er war es, ein paar ernstere Rollen abzudrehen. Aber das waren dann meistens doch auch irgendwie Filme, die man gerne nicht sehen muss. Die würden dann auf dem Pile of Shame landen.
Und ihn unnötig vergrößern.
Ja.
Ja, das ist schon richtig. Nee, wie gesagt, also er hat die Ausstrahlung, das Charisma, was ihm halt an kämpferischer Raffinesse fehlt, das macht er durchaus schon durch so einen Sunnyboy-Charme weg. Der hat aber auch nur zu der damaligen Zeit funktioniert. Er war der Richtige zur richtigen Zeit. So einen Kerl könntest du heute keinem mehr verkaufen.
Ja. Ja, leider, ja.
Stimmt, leider ja. Aber der Mann ist doch so unglaublich sympathisch. Ich habe mal vor ein paar Jahren so ein Interview mit ihm gesehen und der Mann ist einfach so bodenständig und der sagt nur, oh Mensch, ich freue mich so sehr, wenn ich wieder meine Familie sehe. Meine Frau, ich vermisse die voll und weil ich bin jetzt gerade hier auf Tour und alles. Und da hat es mir richtig leid getan, dass er noch nicht von Stallone gefragt wurde, ob er nicht bei Expendables mitmachen will.
Das ist ein Skandal. Das ist ein richtiger Skandal, sorry. Hätte er lieber den doofen Willis rausgelassen und hätte Dudikoff genommen.
Den wen?
Den Bruce.
Ach so, den Bruce, ja. Ja gut, weil Michael Dudikoff hätte auf jeden Fall mehr Bock gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Wäre günstiger gewesen.
Und das auch noch. Da hätten sie vielleicht noch mehr Geld gehabt für Blut in Teil 3.
Aber Dudikoff, da war ich vor ein paar Jahren, da hat eine Mini-Nebenrolle in unserem Zombie-Film gehabt. Oh, ja. Navy Seals versus Zombies war es, glaube ich. Was für ein Scheiß.
Irgendwas in der Richtung, ja.
Aber ich habe dann schon gedacht, okay, das könnte jetzt für ihn das Comeback im B-C-Bereich sein, dass da endlich wieder was kommt. Aber ist nicht passiert bis jetzt, oder? Oder habe ich da was verpasst?
Nee, da kam nicht mehr viel. Ich glaube, der hat auch gar kein Interesse mehr dran. Was ist er mittlerweile? Er hat ja mit der auch einen echten Job. Ist er Immobilien? Macht er nicht irgendwie ein Immobilien? Oder verwechsel ich ihn jetzt mit irgendjemandem? Aber der hat sich ja wirklich auch aktiv aus dem Geschäft zurückgezogen. Also hat ja überhaupt kein Interesse mehr dran gehabt.
Ich glaube, du verwechselst ihn mit Kurt McKinney. Der ist derjenige mit dem Immobilienjob jetzt.
Ach, es gibt noch mehrere. Ich glaube, Joe Lara auch, wenn den noch jemand kennt.
Gut, Dudikoff, Jahrgang 54, ist so alt wie meine Mutter. Also ist jetzt auch 66 Jahre alt. Ja, wird schwierig, da nochmals einen American Ninja 20 zu bringen, oder?
die Kinos werden gestürmt werden.
Ja, ich würde gehen.
Ja, die werden gestürmt vom Dominik und vielleicht noch von mir. Das und dann du. Haben das Kino für uns allein.
Aber da hat ja auch, Dudikoff ist ja auch ein ganz spezieller Typ. Der hat ja auch mal, der hat Psychologie studiert, wollte Kinderpsychologe werden oder sowas, oder? Das ist nicht der typische Actionheld.
Es ist immer das Gleiche. Die Leute machen was ganz anderes als das, wo sie dann am Ende landen. Hier, da gibt es auch so ein schönes. Es gibt auch irgendeinen deutschen MMA-Fighter, der nebenbei Kinderbücher schreibt. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, leider. Ja.
Geil.
Bevor wir uns nochmal über etwas ausgiebig über das Finale unterhalten, das ist mir sehr wichtig, möchte ich das noch kurz anstimmen, indem wir uns nochmal kurz über die Musik unterhalten. Von George Clinton. Der hat hier einen richtig geilen Soundtrack hingelegt, der teilweise wirklich die Jagdstimmung sehr gut unterstreicht mit wirklich so tribalen, minimalistischen, spartanischen Klängen, die schon ganz zu Beginn des Films, der Film beginnt schon mit diesen dum. Da geht's schon los, da merkst du schon, hier ist gerade eine Jagd im Gange. Und das Ganze wird dann auch später im Finale, mündet dann in einen wirklich etwas klassischeren, aber nicht weniger epischen und bedrohlichen, dramatischen Soundtrack, der das Gezeigte sehr, sehr gut untermalt. Also ich kenne wenig Filme, die in der Lage sind, mit dem Soundtrack, mit der Musik, die Action so gut zu begleiten und mit ihr eine Symbiose einzugehen wie dieser Film. Also ich rede wirklich auf dem Niveau wie zum Beispiel Terminator 2, was Bild und Musik angeht. Also das ist wirklich, ich vermisse es immer wieder bei Actionfilmen. Das ist eine sehr, sehr unterschätzte Kunst, wirklich es zu schaffen, Musik zu komponieren und die dann auch noch so perfekt in die Szenerie einzubauen, dass es wirklich eine Symbiose eingeht und dadurch das Gezeigte wirklich noch kraftvoller wirkt. Das schafft dieser Film wirklich. Und das ist wirklich so ein hoher Verdienst, der irgendwie zu selten Anerkennung findet.
Obwohl es ein bisschen aus der Not heraus gestaltet ist, weil es sind ja die damaligen Zeiten, als man noch mit Leitmotiven gearbeitet hat. Weil eigentlich besteht der Soundtrack ja nur aus zwei Stücken. Das ist einmal dieses Jagdthema, mit den Trommeln, dieses und dann dieses actionreiche Theme, was bei der Autoverfolgungsjagd und auch beim Abspann läuft. Das finde ich auch ziemlich klasse. Das ist ja auch so ein sehr rasantes und treibendes Teil.
Ey, das ist fast, ich bin kurz davor, das als meinen neuen Handy-Klingelton einzumachen.
Hatte ich mal. nach Mad Mission, damals. Und, nee, also das, und was, da gebe ich dir recht, das sind ja wirklich diese beiden Sachen. Und das Schöne an dem Film ist, er wechselt es in den richtigen Momenten ab, dass es nicht zu eintönig wird. Andere Filme würden sich auf das eine Motiv versteifen und du würdest
dann entdecken...
Delta Force. Ja, genau. Ich liebe das Delta Force Theme, aber es ist zu oft, es ist auch zu
anzusehen. Es kommt permanent. Jede gefühlt, jede Sekunde startet dieses Theme neu. Wenn du über unseren Cast anhörst über Delta Force, war, glaube ich, die unsere dritte Episode. Wir Serge und ich, wir sind beide gestorben in unseren Ohren, ja, was wir da anhören mussten.
Ja, aber so vor allem, so geil ist das Film auch. Es ist zum einmal hören ganz witzig, ja, aber es ist halt auch wirklich witzig, weil es klingt mehr wie so die, es könnte die Intro-Musik für Takeshis Castle sein. So ist es halt. Aber das hast du bei Avenging Force nicht, da, und da hat auch durchaus mehr diese zwei Themen. Also der Kampf im Sumpf, der hat auch wirklich dieses dramatisch träge, schwerfällige,
Ja, stimmt, da ist er, wenn er gegen den Muskelhaufen tritt, da wird die Musik immer tragender, immer immer schwermütiger, weil du richtig merkst, oh, er muss kämpfen, er ist am Ende seiner Kräfte.
Ja, aber die Musik schafft es dir wirklich, das zu verkaufen, dass wirklich die Kräfte am Ende sind, man wirklich nur noch ums nackte Überleben kämpft mit dem bisschen, was man noch irgendwie an Kraft da hat, irgendwie so zumindest halbherzig irgendwie noch ein Schlag zu vollführen, der vielleicht irgendwie noch den Tag retten kann, aber vergebens.
Darf ich kurz was für mich ganz Wichtiges noch sagen? Und zwar, dieser Film, okay, dann lass es sein. Ich mach's es aber trotzdem, denn dieser Film steht für mich noch für was ganz anderes und ich sage nur ein Wort, Konsequenz. Ja. Dieser Film hat unfassbare Konsequenz und ich liebe es, wenn ein Film konsequent ist. Das habe ich bei vielen Streifen vermisst und was der hier gemacht hat, das hat mich eigentlich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich eigentlich geschockt. Es stirbt und liebe Leute, dieser Film ist 1000 Jahre alt, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, da stirbt zuerst mal ein Kind. Das ist aber noch alles. Das ist noch nicht alles. Dann stirbt auch der Rest der Familie. Da wird die Frau erschossen. Ganz ehrlich, für mich als Standard-Revenge-Movie-Schauer ist das Erschießen der Frau normalerweise der Startschuss für den harten Action-Teil eines Rachefilms, Hard to Kill und so weiter und so fort, you name them. Mhm. Aber ein Kind erschießen und dann noch das zweite Kind erschießen, das ist
was kleinere Kind.
Vom kränksten, vom gestörtesten, was man machen kann. Und das hat für mich diesen Film auf eine Ebene gehoben, die weit weg von der üblichen Actiongülle ist, die wir uns sonst anschauen würden. Ja. Das hat was Emotionales getriggert bei mir und bei vielen anderen wohl auch. Da willst du wirklich in den Film rein und die Typen kalt machen. Und das hat dieser Film bei mir ausgelöst. So wie selten zuvor. Und das ist alles ja nicht mal groß dramatisch, plastisch dargestellt. Da siehst du keine großen Splatter-Effekte. Aber
ja, eben.
Dass du verstehst, was im Bild gerade passiert. Dass du, auch wenn da viele Schnitte drunter sind, aber ja. Die Geschichte bringt zwei kleine Kinder um. Und das ist absolut krass.
Das finde ich auch krass, aber man könnte vielleicht auch böswillig sagen, das ist dann einfach nur die naive und leichtfertige Art und Weise, wie eben Canon mit Menschenleben gerne umgeht auf der Leinwand.
Nö, ja, aber also das war ja kein glorifizierter Army-Film.
Ja, eben.
Das hat ja auch diesen harten rassistischen Unterton. Ja. Wenn du all das so anschaust, war das ein richtig derber Punch in die Fresse des Zuschauers. Und das rechne ich Canon hoch an, dass das gemacht haben.
Ich sag ja, Canon wird immer wieder unterschätzt, weil wirklich, die können schon wirklich Wert schaffen, wenn sie wollen. Wir kommen nachher noch mal auf ein paar kleine Ungereimtheiten bei dem Film, ein paar Sachen, die vielleicht nicht so gut gelungen sind. Aber im Grunde ist das wirklich sehr, sehr wertiges und wirklich einprägsames Kino, das dich wirklich mitfühlen lässt.
Nochmal ganz kurz meine 3 Cent zu dem, was Dominik gerade zu Recht eingebracht hat. Es ist ein wirkungsvoller, billiger Schockeffekt. Also beide Seiten der Medaille. Denn der Film zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Klar, wenn er bei dem ersten Anschlag bei dem Mardi Gras schon der große Junge der Familie von Steve James getötet wird, ist das schon mal der erste Schockeffekt. Und bitte nochmal kurz im Hinterkopf behalten, wie alt ich war oder wann ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und dann siehst du, genau, es beginnt mit diesem Punch, der eine, der kleine Junge der Familie wird getötet und jetzt denkst du, du weißt, wie der Film weiterlaufen wird. Die beiden werden als Team jetzt agieren und werden diese Truppe auseinandernehmen und zerlegen. Werden ein paar Mal angegriffen, werden ein paar Rückschläge erleben, bis es im Finale dann knallt. Und dann ist er so drastisch, dass er dann zur Halbzeit oder zum Ende des zweiten Drittels des Films das Buddy-Element komplett rausnimmt. Du hast da zum einen Steve James, den du als Zuschauer, ich meine, wer Night Hunter guckt, hat auch American Fighter gesehen, die hast die beiden gemeinsam agieren sehen. Du glaubst, du fühlst dich in Sicherheit, du glaubst zu wissen, wie die Sache ausgehen wird oder wo es hinlaufen wird. Und dann kommt halt so eine Szene. Es ist auf einer Seite ist es, wie du sagst, konsequent, es ist hart, es zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwo ein kleiner, billiger und fast schon sehr harter und drastischer Schritt, um die sowieso schon hassenswerten Bösewichte noch hassenswerter zu machen. Also du nimmst die schon gar nicht mehr als menschliche Wesen wahr, du willst nur noch, dass sie in minutenlangen Szenen zerlegt werden. Und das kriegst du ja dann noch. Du hast in der letzten halben Stunde als Zuschauer die komplette reaktionäre Befriedigung dafür, diese Gänsefüßchen oben, Arschgeigen, in ihre Einzelteile zerlegt zu bekommen.
Ja, hat funktioniert.
Das ist befriedigendes Kino.
Absolut.
Hat sich der Film vollgekickt und manipuliert. So. Okay, ein Michael Haneke hätte das nicht so inszeniert wahrscheinlich.
Nein, Michael Haneke hätte das anders gemacht. Da wären die Nachbarn aufgetaucht und hätten bei den Bösen gefragt, habt ihr Eier?
Ja, genau. Wer es nicht kennt, Funny Games. Ich gebe dir da auch recht, aber Markus, ich bin immer mehr zwiegespalten, weil irgendwie, es ist ja nicht der einzige Film, der sowas macht. Du hast ja drastische Folterszenen, die einen Bösewicht noch hassenswerter machen, hast du gefühlt in jedem Rape-and-Revenge-Film, was auch immer, damit du am Ende wirklich die Befriedigung bekommst, wenn der Held, der überlebt hat, dann wirklich auf Rachefeldzug geht. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt speziell Night Hunter das irgendwie besonders schlechter oder besser macht als Genrevertreter. Ich kann nur sagen, ich fand es nicht zu sehr dick aufgetragen, weil eben der Film an der Stelle dann doch irgendwie mit der plastischen Darstellung gespart hat und das wirklich eher drehbuchtechnisch trotzdem wirkungsvoll inszeniert hat. Insofern bin ich eher beim Dominik, auch wenn ich verstehen kann, was du meinst, weil ich denke mal, es gibt andere Filme, die das schon schlechter oder platter gemacht haben.
Bitte jetzt nicht den Begriff billiger Schockeffekt jetzt missinterpretieren. Okay. Es soll bei dir als Zuschauer an der emotionalen Schraube drehen, um dich dann in eine gewisse Richtung zu lenken. Ich finde, wie es gemacht ist und vor allen Dingen, wie es hergeleitet wird, das ist toll gemacht, weil du siehst ja vor allen Dingen die beiden vorher in einer langen, langen Action-Szene eben auf diesem Schiffwrack gemeinsam agieren und eigentlich fast unbesiegbar diese Übermacht zu zerlegen. Du hast zu diesem Zeitpunkt eigentlich das Gefühl, nach dem Schicksalsschlag zu Beginn, die kann nichts mehr aufhalten. Und dann kriegst du diesen Dämpfer verpasst und der macht es dann für dich dann auch so, wie ich schon mal gesagt habe, so befriedigend, so erlösend, dann Dudikoff, der dann immer weiter in die Enge getrieben wird, sich dann da verteidigen zu sehen. Du wirst halt richtig reingezogen. Du bist nicht so distanziert wie bei anderen Filmen.
Jo.
Es ist halt wirklich, es ist konsequent, es ist hart. Ob es nötig war für den Unterhaltungswert, sei dahingestellt. Es ändert nichts an meinem Gesamteindruck zum Film.
Gut gesagt. Und ich finde es, aber ich finde auch es eine starke und mutige Wahl zu sagen, dass man gerade im Vergleich zum vorherigen Film American Fighter, dass man tatsächlich dieses Buddy-Element, das eigentlich gut funktioniert hat, bewusst rausnimmt und sagt, wir lassen jetzt einfach mal Spoiler, Steve James am Ende des zweiten Drittels wegsterben und lassen jetzt dann Matt Hunter alleine voranschreiten. Das finde ich eine mutige und für den Film auch durchaus funktionale Weiterführung der Geschichte. Ich muss mich da nur erinnern, ich habe mal nach ein paar Reviews zu dem Film gesucht. Das ist relativ schwer, ein paar gute YouTube-Videos zu dem Film zu finden, wo der Film besprochen wird. Ich bin auf eins gestoßen, das fand ich ein bisschen ärgerlich. Da haben sich jetzt drei Typen die ganze Zeit eigentlich nur, ich habe nur die ersten 5 Minuten gesehen, aber die haben sich nur darüber ausgekotzt, dass es der Film gewagt hat, Steve James sterben zu lassen und dass dann der deutlich weniger talentierte, der physisch weniger präsente Michael Dudikoff jetzt den Rest des Films bestritt. Und ich dachte, was ist denn das jetzt für ein Kritikpunkt? Ich finde das eine vernünftige Wahl und man kann dem Film jetzt auch bestimmt nichts vorwerfen, wenn er das als dramaturgisches Element wählt. Wenn man sich jetzt darüber beschwert, dass Steve James stirbt, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie eher eine platte Sichtweise.
Wäre aber auch ein geiler Move gewesen, man hätte einfach Dudikoff auf dem Cover gehabt, ja. Dann lässt du ihn in der Hälfte sterben und Steve James macht den Rest des Films allein fertig.
Das ja, das da gibt's ja viele Filme, die so mit Mogelpackung hantieren. So gibt's ja viele Jackie Chan Filme, wo er als Hauptdarsteller filmiert, obwohl er eigentlich nur die dritte Geige spielt. Ja, und damit das Finale, jetzt gehen wir mal kurz aufs Finale an sich ein. Ich habe schon erwähnt, also das ist, glaube ich, eines meiner meistgeguckten, einer meiner meist durchgenudelten Finale überhaupt. Ich zähle es ganz gerne zu meinen Top 10 meiner Lieblings-Action-Film-Finale, der Sumpfkampf. Wie oft habe ich einfach nur die Videokassette zurückgespult und mir das immer und immer wieder aufs Neue gegeben. Einfach, weil es auch von der Musik her so gut war und so gestimmt hat. Ich kann, glaube ich, den ganzen Film, das ganze Finale kann ich in meinem Kopf abspielen lassen als Hörspiel. Mit Musik, mit jedem Klang, mit jedem Platscher im Wasser, mit jedem Kampfschrei und alles. Jeder Stein, der ins Wasser fällt, ich kann das alles euch nacherzählen, was da passiert.
Was für mich einfach so gut war, so das Film einfach so hochgewertet hat, da gab es auf Seiten des Hauptdarstellers keine, wie soll ich das nennen, habe ich schon mal erwähnt in vergangenen Casts, wenn der Van Damme hier seine Grimassen schneidet und seine Spagats zeigt und sonst was. Das gab's hier nicht. Das war einfach nur ein dreckiger Kampf im Sumpf, der auch nur auch noch sauspannend inszeniert wurde. Da hat ja der Dudikoff noch seine kleine Schwester auf dem Arm mit dabei. Da muss man sich auch noch um die quasi sorgen, was mit der noch passiert im Sumpf. Ja, ich habe noch gedacht, da kommt noch ein Alligator und der muss den auch noch auseinanderreißen, vielleicht, keine Ahnung.
Auch hier kleines Lob, die ist angenehm unnervig gestaltet.
Ja, stimmt, absolut.
Angenehm
stimmt,
unnervig,
Markus, wir müssen auch unnervige Kinder loben, das ist absolut richtig. Sehr gut.
Ey, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das mit Van Damme wäre, wenn der Van Damme wirklich in diesem Sumpf steht und dann in Zeitlupe hochspringt, wie das seinen 360-Kick macht. Das wäre irgendwie so spektakulär, aber ich möchte das eigentlich nicht haben. Es ist eigentlich perfekt so, wie es gemacht wurde. Ja, es ist absolut. Wirklich komplett frei von Martial Arts. Es ist ein reiner, dreckiger Überlebenskampf, der perfekt inszeniert wurde. Wirklich mitten in diesen sumpfigen Wäldern, wo wirklich die Leute buchstäblich am Kragen gepackt wurden und in dieses dreckige Wasser gedrückt wurden. Das muss ein ziemlich geiler Dreh gewesen sein.
Ja. Angenehm uneitel. Also Dudikoff verzichtet auf die große Pose. Er muss nicht sich in den Mittelpunkt drücken, wie es ein Van Damme benötigt hätte, der während des Kampfes irgendwann mal sein T-Shirt vom Leib gerissen bekommt und seine eingenästen Muskeln dann präsentieren kann. Also auch das muss man hervorheben.
Dudikoff
behält den ganzen Kampf über sein Shirt an. Es ist dreckig, es ist nass, es hängt ihm an seinem Körper, an seinem Leib herunter, aber er behält es zum Glück an.
Zum Glück. Aber das finde ich auch scheiße. Ich kann niemals sehen, wie jetzt sein Oberkörper aussieht, Mensch.
American Fighter, nach der ersten Action-Szene, wenn er mit der Tochter des Generals aus dem Fluss rauskommt, trocknen sie doch ihre Klamotten im Busch ab. Dann siehst du
ja, natürlich, stimmt. Stimmt, ich wollte nur wieder einen Oberkörper-Gag bringen. Egal, es bleibt nicht beim Sumpf. Er kämpft sich ja durch drei Schergen hindurch. Auch sehr erotisch.
Nee, ich sagte, das klang alles gerade sehr homoerotisch. Aber mein Gott, wir leben in aufgeklärten Zeiten.
Ja, genau. Ich lasse gerne meine homoerotische Ader hier raus.
Meine homöopathische? Ah, lassen
wir das. Wir haben drei schön dreckige Sumpfkämpfe gehabt. Und am Ende landet ja noch am selben Tag, gefühlt am selben Nachmittag noch, kommt Matt Hunter in das Haus des Oberschergen zu Glastonbury, der als einziger noch da überlebt hat. Und da auch eine schöne Szene, interessant, dort hält ja Glastonbury seinen kleinen Monolog vor seinen ganzen anderen versnobten, rassistischen Mitdenkern. Im O-Ton sagt er davon, sagt dann, Hitler was right, bla bla bla. Und im Deutschen, wenn du das übersetzt ins Deutsche, da darfst du es ja, im Deutschen darf ja auf gar keinen Fall dieser Satz fallen. Hm. Hitler hatte recht. Deswegen wurde das übersetzt in wir hatten recht.
Ja, gut, 1986.
Wir sind Hitler.
Wäre heute auch ein bisschen anders.
Die im Film, nicht wir.
Die im Film, nicht wir. Auch schön, hast du es gelesen, Dominik? Ich habe dir ein Review geschickt von Letterboxd. Da hat jemand geschrieben, Gastreview von Donald Trump, da hat jemand den Film so beschrieben, wie ein Donald Trump ihn sehen würde, nämlich hier irgendwie, also er hat wirklich die Sprache von Donald Trump benutzt, Witch Hunt und Street Very Unfair, er hat quasi für Glastonbury gesprochen, dass er eigentlich ein sauberer Geschäftsmann ist, doch dann kommt dieser blöde, dreckige Steve James und versaut ihm die Tour und wird, und der Glastonbury ist bloß Teil einer Witch Hunt und ich fand das großartig. Aber das bringt doch wirklich, das finde ich schön, dass es den Kern der Bösewichter so oft auf den Punkt bringt, ja. Ein Donald Trump hätte die wahrscheinlich gefeiert.
Natürlich, das ist keine Frage.
Und dann kommt es also zum eigentlichen Finale, dass, wie es für Canon sich gehört, wie es für einen guten Actionfilm es sich gehört, es kommen Schwerter mit in den Kampf hinein. Die sind ja in dieser Waffenkammer. Und auch eine meiner liebsten Szenen, nachdem es die große Exposition gab über das Pentagon, sagt dann Glastonbury, wer ist das fünfte Mitglied? Das werden Sie nie erfahren. Wählen Sie Ihre Waffe. Und Dudikoff greift irgendwie zu nächsten besten Stab und Glastonbury nickt nur so ganz langsam in die rechte Schulter und greift dann auch zu irgendeiner Waffe und dann liefern die sich so das epische Cannon-Duell. Und greifen immer wieder zu irgendwelchen anderen Waffen. Das finde ich auch sehr, sehr vielseitig. Das ist ein sehr, sehr vielseitiges und abwechslungsreiches Finale. Und am Ende liebe ich es vor allem, wie Dudikoff am Ende wirklich diese Schlinge um den Hals bekommt und droht zu ersticken. Also auch da wieder perfekter Einsatz der Musik, die das Ganze dann wirklich, wirklich nochmal intensiver gestaltet hat. Ich kann es nur immer wieder loben, wie perfekt zu jedem Szenenübergang die Dramaturgie perfekt angekurbelt wurde durch den Soundtrack. Großartig.
Das Einzige, was nicht so geglückt war, ist das Toupet des Stuntmans von John P. Ryan.
Ja, das saß ein bisschen unsicher, tatsächlich.
Also jede Rückenansicht ist halt deutlich grauer, es sitzt auf dem Körper eines deutlich agileren Mannes. Das ist mir sogar als Kind schon aufgefallen. Und wenn das schon passiert, dann läuft was schief. Das macht den Kampf selbst nicht weniger intensiv. Und er hat auch ein schönes Finish, muss ich sagen. Aber na, das fällt mir immer wieder mal negativ auf, weil man muss auch mal meckern können.
Na gut, wir können auch gleich ein bisschen mehr meckern. Also jetzt können wir mal zu den Negativpunkten kommen, weil es ist ja immer noch ein Ken-Film. Wo hat der Film seine Probleme? Also abgesehen von ein paar Logiklücken, wie zum Beispiel, dass sich da die vier White Supremacists eine Deer-Show von Matt Hunter angucken, also so ein paar Bildaufnahmen von ihnen bei der Parade, wo ich denke, wir hatten während dieser Schießerei gerade so tolle Posenfotos von Michael Dudikoff gemacht.
Ja. Der Kameramann ist um ihn herum gesprungen, während er sich formvollendet mit seiner Pistole im Kreis drehenden Leute erschießt.
Ja, aber das ist so ein Filmklischee, das hast du, glaube ich, sehr oft, dass sich Leute bei der Exposition einfach Bilder, eine Diashow angucken und die das dann bewerten, wo die Bilder herkommen.
Ganz beliebt, Überwachungskameras haben oft Kamerawinkel und Schnitte, die du aus der einen Perspektive nie haben könntest.
Natürlich, nee, aber das ist auch ein bisschen typisch 80er Jahre Fernsehen irgendwie, oder? Wenn du dir eine Knight Rider Episode anschaust, aber auch vom A-Team, und dann kommt auch in einer mit der Videokassette, da hast du, das ist das A-Team, und da hast du genau die typischen Stills aus dem Intro vielleicht sogar, und da ist noch George Pepper drunter steht. Das ist halt einfach, man hat sich damals noch nicht so auf diese Details geachtet, glaube ich.
Ja. Und unabhängig davon, gelegentlich ist auch die physische Präsenz, die Choreografie lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Also wie du schon sagtest, manchmal habe ich schon meine Probleme abzukaufen, dass der Glastonbury dem Matt Hunter so ebenbürtig wäre. Und ich denke, also eigentlich viel scheint er nicht zu können, aber trotzdem müht er sich ein bisschen da ab. Und gleichzeitig umgekehrt, ganz am Anfang, der Jeb Wallace, der große Muskelberg, so nenne ich ihn jetzt, der kämpft ja dann gegen einen von den beiden, die flüchten. Und der eine von den beiden ist ja schon halb am Arsch und ist eigentlich ein kleinerer Hämpfling. Und da kaufe ich auch nicht so richtig ab, dass sich da dieser Muskelberg wieder an dem abmüht und sich von dem einige fängt und dem nicht so richtig her wird, bis er am Ende seine Kneifzange aus der Hosentasche zieht. Das ist dann auch nicht so hundertprozentig überzeugend. Aber am allerschlimmsten ist ganz am Anfang der Jäger mit dem Hut, der jüngste von den beiden, der William Wallace, der versucht ja einen der beiden von hinten zu überwältigen, der springt ihn von hinten an, packt ihn, aber hat ihn irgendwie null gegriffen und ist dann mit einem Überschlag nach vorne auf seinem Rücken am Boden gelandet. Das sah so panisch schlecht aus, wo ich denke, was soll denn das für ein schlechter Angriff sein von jemandem, der scheinbar ein geübter irgendwie Meuchelmörder ist. Das ist dann einfach nur irgendwie daneben gewesen. Das sind so ein paar kleine Patzer in der Choreografie, die ich dann dem Film doch gerne mal ankreide. Die sind dann unfreiwillig komisch. Oder was meinst du, Markus?
Naja, gut, sie sind ja sehr von sich überzeugt und sehr, sehr auch arrogant in ihrer Präsenz. Sie halten sich ja schon für unbesiegbar. Also ich kann mit solchen Sachen leben. Klar ist es als jemand, der sich mit der Materie befasst, ein bisschen fraglich, ob das so clever war, aber mein Gott. Es passt zu den Charakteren, zumal es ja auch dem Jüngsten von allen passiert. Es ist ja der Unbedarfte, das ist ja auch das Schöne. Diese Gruppe ist ja auch sehr breit gefächert. Gut, sie durften nicht politisch korrekt sein, durfte ja kein Afroamerikaner und kein Mexikaner in der Truppe sein, aber von der Altersstruktur sind sie ja und von den körperlichen Typen sind sie ja sehr unterschiedlich. Und dass gerade ausgerechnet der Jüngste, der Unbedarfteste, der Ungeübteste von denen diesen Fehler macht, da kann ich das noch wegstecken.
Ja, ja gut, insofern sehe ich das auch. Mir ist nur rein optisch, wenn man es völlig außerhalb des Kontexts sieht, denkt man sich schon, was ist denn das für ein blöder Angriff gewesen?
Ja, gut.
Also ich muss immer lachen bei der Szene einfach. Ich muss da immer lachen. Und das ist es. Aber ja, abgesehen von solchen Sachen, hier und da mag man vielleicht irgendwie, ist die Choreografie nicht ganz überzeugend. Und ja, die eine oder andere Canon-spezifische Logiklücke mag es auch geben. Aber abgesehen davon ist das für mich ein rundes Ding, das für mich meiner Meinung nach auch heute immer noch funktioniert. Vielleicht heute sogar noch mehr denn je. Denn
ja, auf dem
Aufruf. Und ich weiß nicht, ob man sowas sehen will. Ja, die Bösewichte, die du im Film hast, hast du heutzutage echt in der Politik.
Das ist wahr.
Er ist schon sehr zeitgemäß. Also den kannst du, abgesehen natürlich von Mode und technischen Gegebenheiten, locker heute noch weggucken, also auch heute noch verorten, was halt bei einem Hurra-Spektakel aller American Ninja deutlich schwieriger fällt. Also Ninjas konntest du damals, als sie neu waren, noch leichter verkaufen. Der hier, das ist halt das Schöne an dem Film. Das ist ein schöner No-Bullshit-Action-Kracher. Der ist nicht auf dem, nicht pur auf Spaß. In erster Linie auf Unterhaltung. Klar, er verhandelt die rassistischen Problematiken auf einer sehr kleinen Flamme. Auf einer sehr plakativen Flamme. Deswegen halt auch dieser Schockeffekt mit Steve James beispielsweise. Der zielt pur auf die Emotionen und nicht auf den Intellekt ab, funktioniert aber auf der Ebene sehr gut, während sowas wie American Ninja und andere Ken-Produktionen, also gerade die Spaßgeschichten wie American Ninja und ähnliche Geschichten, ja einfach nur für ein Happy-Go-Lucky-Publikum sind.
Ja, das ist einfach nur Kindergeburtstag und da würde ich ganz klar sagen, wenn man heutzutage sagt, ich möchte mir so ein bisschen, so einen ganz groben Überblick über Action-Historie machen und ich möchte mal irgendwie wissen, was es mit Michael Dudikoff und Ken auf sich hat, falls jemand mal in die Verlegenheit kommen sollte, dieses Bedürfnis zu empfinden, dann sage ich ganz klar, bevor du dir American Ninja anguckst, guck dir Nighthunter an, Avenging Force, da hast du deutlich, das ist einfach ein wertigerer Film insgesamt.
Ich würde ihn fragen, worauf hast du heute Lust? Hast du einen 12-Stunden Arbeitstag hinter dir und willst einfach puren Eskapismus? Guck American Ninja. Bist du heute empfänglich für ein bisschen für eine emotionale Breitseite, dann hab Spaß mit Avenging Force.
Ja, aber es spiegelt sich auch in Wertungen nieder. Grundsätzlich ist Nighthunter deutlich besser, höher bewertet, sowohl in IMDb als auch Letterboxd, als die anderen Filme. Wobei dann wiederum mir Nighthunter etwas zu schlecht bewertet ist, mit nur 5,9 auf IMDb. Da hätte ich dem jetzt schon mehr zugetraut. Zumindest auf Letterboxd kommt er über die 3.0-Marke. Was für mich immer so ein schöner Grenzwert ist. Alles über 3.0 auf Letterboxd ist schon sehenswert.
Ja, aber auf solchen Plattformen tummeln sich halt Action-Freaks wie wir, aber halt auch nur andere Menschen, die mit solcher Materie weniger was anfangen, die gucken ihn trotzdem und bewerten ihn nach ihren Maßstäben. Welche Aussage hat so eine Bewertung am Ende? Keine.
Ja, eine Zahl ist am Ende wurscht.
Eben.
Ich hätte ihn trotzdem irgendwie höher erwartet.
Wichtig ist, was am Ende steht, und das ist, dass ich Lust drauf habe, den Film danach direkt wieder einzulegen.
Ja, und das habe ich auf jeden Fall. Ich werde den Film nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ja, ich werde ihn weiterhin und diese Blu-ray hier in allen Ehren halten. Und damit wollen wir auch mal zur Wertung kommen, falls ihr nichts mehr habt.
Jo.
So, also ich neige dazu, wirklich hier wieder zur Höchstwertung zu greifen, auch wenn ich mir da manchmal ein bisschen ein schlechtes Gefühl habe, weil ich mir denke, der Daumen nach oben mit goldenen Bizeps, das ist eigentlich etwas für so einen Film wie True Lies oder Terminator. Und der ist schon irgendwie wertungstechnisch ein bisschen drunter. Das darf man nicht vergessen. Aber ich versuche mich immer mehr in diesem Podcast von der klassischen 10er-Skala zu lösen. Die 10er-Skala ist für mich für ein breites Spektrum an Filmen. Hier wollen wir einfach nur mal das Action-Genre betrachten und vergessen, dass es auch Filme wie der Pate oder sonst was gibt. Und ich gebe dem Film jetzt einfach mal ganz dreist den Daumen nach oben mit goldenem Bizeps. Ich möchte diesen Film nicht missen in meinem Leben.
Markus, bist du als Nächster?
Bewertung. Ich Für mich ist das gesagte Wort immer wichtiger als die Bewertung, die am Ende steht. Aber wenn ich was geben müsste, dann kriegt er von mir 4 von 5 brennenden Ku Klux Klan-Mitgliedern am Kreuz.
Schöne neue Wertung.
Ja, ich sehe es auch so. Dieser Film ist für mich eine riesen Überraschung gewesen damals und ist er heute noch. Ein Top-Action-Streifen aus den 80ern von Ken. Ich habe den spät entdeckt und deswegen ist es für mich sogar noch mehr wert, finde ich. Ja. Denn wenn du einen Film in hohem Alter, 35 Jahren oder so, entdeckst und du den immer noch top bewerten willst, dann hat der Film einiges richtig gemacht. Und ich gebe dem den Daumen nach oben mit einem goldenen Bizeps. Der kommt mit auf die einsame Insel. Ganz klar.
Das freut mich.
Und dann hoffst du, dass andere angestrandet werden, die du dann jagen kannst.
Natürlich. Sergei zum Beispiel.
Ja. Hoffentlich kommt ein schöner Volleyball, den du dann beschmieren kannst.
Wäre auch okay.
Mit dem du dann sprechen kannst. So, jetzt möchte ich aber nur noch wissen, wer denn diese Pussy gewesen ist, von der Markus gesprochen hat.
Gut.
John Pussy
Joey P. Brandon. Brenner.
Brenner
P steht für Pussy.
Das P steht. Also mir sagt das was, aber vielleicht irre ich mich auch und das spielt mir mein Hirn einen kleinen Streich. Ich brauche auf jeden Fall noch ein
Der bisschen Held des mehr Films wird von seinem ehemaligen CIA-Vorgesetzten dafür benutzt, den Mord an dessen Sohn zu rächen, indem er ihn bei der Mafia einschleust.
Oh. In welchem Jahrzehnt befinden wir uns gerade?
Wir befinden uns in den 80ern.
80er Film.
Der Hauptdarsteller ist ein berühmter mitteleuropäischer Athlet.
Ein berühmter mitteleuropäischer Athlet, was gab's denn da?
Bud Spencer.
Ja, bisschen nördlicher.
Dolph Lundgren ist doch ein bisschen nördlicher.
Bisschen südlicher.
Warte mal, was haben wir denn? Warte mal, Schweden? Deutschland, was ist?
Wenn ich jetzt das Land sage, sagt ihr sofort, aha.
Wenn du was sagst,
wenn ich jetzt das Land sage.
Warte mal, Dänemark gibt's auch noch.
Nein. Der deutsche Titel trat 86, als der Film erschienen ist. Der Titel beinhaltet den Namen eines Tieres und trat in Konkurrenz zu einem anderen Actiondarsteller aus der Zeit, der auch ein Tier in seinem Namen hatte.
Warte mal, die City Cobra.
Ja, und ich meine jetzt den anderen.
City High.
City Wall.
Richtig.
Oh Mann. Ganz ehrlich, City High, also Raw Deal.
Genau.
Im Original. Das ist ja das Lustige. Das ist einer der wenigen Schwarzenegger-Filme, die ich nie vollständig gesehen habe. Ich kenne den immer ausschnittsweise. Ich kenne die Schrotthaufen-Szene am Ende. Ich kenne eine Szene am Anfang. Ich kenne eine Szene in der Mitte. Ich kenne die Szene mit dem Kuchen. Ich will keinen Kuchen, der macht nur dick. Ich kenne viele Szenen aus dem Film, aber ich habe den, glaube ich, noch nie vollständig von Anfang bis Ende gesehen. Ich fand den immer irgendwie... Der hat mich irgendwie nie so bei der Stange gehalten. Aber das Lustige ist, es ist einer der Filme, die ich immer in der TV-Spielfilm wirklich durchgescannt habe. Ich wusste immer, dass City High im Original Raw Deal heißt. Das habe ich mir als Kind gemerkt. Aber den Film nie vollständig gesehen.
Ich übrigens auch nicht, Sergej.
Ah, okay.
Dann können wir gemeinsam erarbeiten.
Das ist natürlich wenig hilfreich, um ein Rätsel zu lösen. Aber ich dachte mir, ein Schwarzenegger-Film aus den 80ern, das wäre jetzt nicht so weit weg.
Ja. Nee, war es ja auch nicht. Also ich kenne ihn ja, wie gesagt, ich kenne ihn größtenteils. Ich habe ihn quasi gesehen, in Anführungsstrichen, aber schon lange her, nie vollständig. Ich habe da ein paar Lücken bei dem und an die Szene kann mich jetzt leider auch nicht mehr erinnern.
Ja, hat er gerade angefangen, sich einen Namen bei der Mafia zu machen und hat sich halt vorgestellt und hat seine Visitenkarte hingelegt. Unmittelbar nach einem anderen Zitat, das ich immer wieder gerne bringe, magisch oder magnetisch. Nachdem er in eine illegale Spielhölle geht, seine beiden Metallkugeln auf den Würfeltisch wirft, wo dann zu erkennen ist, dass dann Magnet unter dem Tisch angebracht ist, um die Würfel immer dahin zu locken, dass die immer richtig fallen, um dann eine schöne Schlägerei dann anzuzetteln. Nee, das ist ein schöner Film. Ich mag den eigentlich recht gerne. Er hat ja das Problem, ich gucke ihn wegen Schwarzenegger, obwohl Schwarzenegger in dem Film komplett fehlbesetzt ist, weil wir haben dasselbe Problem wie vor kurzem bei unserem Walter Hill Podcast, wo ich gesagt hatte, dass Schwarzenegger schon zu sehr Comicfigur war, um in so einem ernsten, roughen Thriller wie Red Heat zu funktionieren. Dasselbe Problem hast du hier auch. Du hast hier dieses Übermonster, Muskelmonster da stehen, das als ehemaliger CIA-Agent durchgehen soll und am Anfang des Films als Kleinstadt-Sheriff arbeiten muss, nachdem er in Ungnade gefallen ist. Und dann steht halt dieses Monster dann da. Das passt von vorne bis hinten nicht, aber das stört den Unterhaltungswert des Filmes, ja, der schön straight und schön geradlinig ist,
aber in keinster Weise aus. Ich glaube, in der Rolle hätte besser Michael Dudikoff gepasst, oder?
Nein. Ich wollte Dudikoff immer als James Bond sehen.
Du, hätte ich nichts gegen.
Ich wollte Seagal als James Bond sehen damals, als ich jung war.
Ja, du wolltest Steven Seagal haben, genau. Wäre auch ein schöner eigener Podcast. Unsere persönlichen James-Bond-Wünsche.
Ich wollte immer Adrian Paul, den TV-Highlander, haben, wenn er sich seinen Pferdeschwanz abschneidet, weil der hat nämlich sehr starke Connery-Vibes in seinem Gesicht.
Adrian Paul. Großartig.
Ich bin Highlander-Fan, nichts Falsches sagen.
Das mach ich nicht.
Auch den ersten Highlander, den finde ich ja ganz okay.
Ist schon lange her, dass ich bin auch Fan der Serie. Ich habe die ganze Serie schon dreimal geguckt.
Die Animated Series?
Nein, die Fernsehserie.
Ich kenne nur die Zeichentrickserie, die auf ProSieben vormittags kam, mit dem James McCloud heißt er doch, oder?
Duncan McCloud.
Oder Angus McCloud. Duncan McCloud, Duncan, Entschuldigung. Hab ich gerade mit Star Fox verwechselt. Da heißt er James McCloud und Fox McCloud. Okay, jetzt sind wir schon im Off-Topic gefielen. Wir können mal eine separate Folge aufnehmen, wo wir einfach über irgendeinen Scheiß sprechen. Absolut. Bei Gelegenheit, irgendwann nächstes Jahr. Jetzt möchte ich aber erst einmal das Ganze hier beenden. Die Leute in ihren wohlverdienten Feierabend entlassen. Wir haben schon über eine Stunde gequatscht über einen Ken-Film. Das ist doch schön. Ich bin der Sergej gewesen. Der Dominik war der Dominik und bleibt der Dominik. Genau. Möchte es bleiben. Der Nachtwächter Markus sagt jetzt auch Tschüss.
Macht's gut, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Und bis bald. Servus, ciao.
War das jetzt sinnvoll, dass ich ohne Kamera gewunken habe?
Nö. Woo!